Ich freue mich, dass wir starten können in eine sehr kurze Serie in das Buch Obadja. Es wird nur heute und nächste Woche sein und ich schicke das schon mal voraus. Diese Predigten, sie bauen aufeinander auf, von daher es lohnt sich, nächste Woche dabei zu sein, weil es ist ein Buch, es sind nur 21 Verse und es gehört zu einem Buch. Ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich habe gemerkt, es passt bei mir tatsächlich ganz gut, wenn du sie mal zusammenschlägst, wenn du eine Bibel hast, die schon du länger vielleicht hast, wenn du sie zusammenschlägst, es gibt manche Ecken, die deutlich brauner sind bei mir als andere. Ich habe es bei mir geguckt, ob es stimmt, und ich muss zu meiner Schande sagen, dass es tatsächlich so ist. So, das Neue Testament ist ziemlich gut abgegrabbelt, der Anfang der Bibel ist irgendwie auch ziemlich gut abgegrabbelt und dann gibt es so einen weißen Bereich, bis die Psalmen dann kommen und dann nochmal einen weißen Bereich, wo man nicht so viel liest. Und es hat manchmal auch seinen Grund, gerade die Prophetenbücher, da ist es manchmal ein bisschen heftig. Ist jetzt nicht, wo du morgens aufstehst und denkst, ich brauche noch mal was Gutes von Gott. Und dann liest du irgendwie über Gericht, über solche Sachen und denkst dir, nee, ich gehe dann doch wieder ins Neue Testament, da ist irgendwie das lieber mit Jesus. Wir streuen das aber immer mal wieder ein, in diese, ich sag mal, weißen Seiten zu gehen von der Bibel, weil es trotzdem viel Gutes hat. Von daher heute und nächstes Mal eine Werbung, sich auch mal vielleicht an diese weißen Seiten in deiner Bibel zu machen, weil Gott in diesem Buch Obadja eine Warnung raushaut, wenn es um das Thema Stolz geht. Und ich musste an dieser Stelle an eine Geschichte denken, die jetzt schon 15 Jahre her ist. Ich merke langsam, ich weiß, man sieht es mir nicht an. Manche, ich bin ganz froh, dass ich aus der Phase raus bin, wo ich noch einen Ausweis zeigen musste beim Weinkaufen. Jung aussehen ist nett, hoffe ich zumindest, wenn es dann irgendwann in die älteren Sachen geht, aber als junger Kerl, das war irgendwie nicht so das Pralle, von daher, ich bin schon 33, von daher vor 15 Jahren hatte ich gerade mein Abi abgeschlossen und bin für ein Jahr nach Südamerika gegangen, um mein FSJ dort zu machen. War eine missionarische Sache, sind da hingegangen, ein halbes Jahr in Paraguay, ein halbes Jahr in Chile. Und es war in diesem ersten halben Jahr in Paraguay, wo wir ein Jugendsache-Event auf die Beine gestellt haben für 300 Jugendliche. Richtig heiß, von daher, ich musste gestern Abend nochmal dran denken, das war nichts dagegen. 40 Grad, Wüste. Und wir dann dieses Camp gemacht und spannend wurde es danach. Wir sind 2 Wochen auf einen Missionstrip gefahren, an die Grenze, geflogen eher, in den Dschungel, an die Grenze zu Brasilien, um einem Stamm, der Chamacoco heißt, das Neue Testament in ihrer Sprache als Hörbibel zu bringen. Es waren solche Rekorder, viele konnten dort nicht lesen und schreiben in ihrer eigenen Sprache, von daher haben wir es als Hörbibel gebracht, das war noch, was die Leute verstehen konnten. Es hatte Solar-Ding drauf, eine Kurbel, damit das halt irgendwie ohne, das war völlig im Nirgendwo. Wir sind auf einem Flughafen gelandet, wo sonst nur die Drogenleute von Bolivien angehalten sind, einfach so ein Grasding mitten im Wald, die Leute flogen da unter dem Radar durch nach Brasilien und Paraguay, um da gewisse Waren auszutauschen. Wir sind dahin gegangen, um auch eine Ware auszutauschen, sage ich mal, aber das war das Neue Testament, haben auf dem Boot, sind da den Fluss runter mit jemandem aus diesem Stamm und haben diese Stämme besucht, haben versucht, Fledermäuse abzuwehren, die nachts in unsere Fliegennetze kommen wollten, weil Tollwut war jetzt nicht so gut, 3 Stunden entfernt von Zivilisation, haben da einiges Spannendes erlebt und ich dachte, das wird eigentlich so, ich sag mal, an Gefahr das Höchste, was wir dort erleben werden. Im Wasser musst du aufpassen, Piranhas und so, das war schon spannend. Die eigentliche Gefahr war aber, als wir nach Hause kamen, in die Hauptstadt Asunción, wir haben da als Kurzzeitler alle zusammen in einer Wohnung gewohnt, in der Zeit, wo wir weg waren, hatte dort eine deutsche Gruppe gewohnt, kurz, und sie hatten vergessen, den Gasherd auszudrehen. Was sie sehr gut gemacht haben und was auch durchaus Sinn macht, in so, du hast es gestern gemerkt, in warmen Gefilden, alles zuzumachen, Fenster, auch die Rollläden, Türen, alles, nur ist es ein gewisses Problem, wenn innen drin Gas an ist, und das über 2 Wochen da drin steht, es geht nicht raus. Die nächste Problematik an der Sache war, dass sie viel Halogenlampen benutzen. Ich kannte mich nicht so gut in Physik und Chemie aus. Unsere Leiterin hat aber gesagt, zum Glück war sie die Erste, die in diesen Raum gegangen ist. Hätten wir dieses Licht angemacht, wäre uns das komplette Haus, über uns haben noch welche gewohnt, wäre alles in die Luft geflogen. Wir haben danach mehrere Tage gelüftet, bevor wir uns getraut hatten, einen Lichtschalter wieder anzumachen. Selbst nach 3-4 Tagen Lüften war das ein gewisses Wagnis. Aber es war für mich bis heute die größte Erinnerung an, auch wenn ich etwas nicht sehe, wenn ich etwas nicht vor Augen habe, kann es sehr gefährlich und sehr tödlich für mein Leben sein. Gibt es Dinge, die mir manchmal nicht vor Augen sind und die trotzdem eine Gefahr für mein Leben darstellen? Und es ist genau dieser Gedanke, den Gott mit uns teilt, wenn es um das Thema Stolz geht. Ist es etwas, und ich finde das spannend, wenn du tiefer in dieses Buch einsteigst, ist es etwas, wo du merkst, er gibt uns 2 Völker, Edom und Israel, die ähnlicher eigentlich nicht sein können. Sie stammen, ihre Stammesväter sind zwei Brüder, Jakob, Esau, Zwillinge. Und aus diesen beiden Männern entstehen Völker, die nebeneinander eigentlich als Brüder herleben und die uns Gott jetzt aber heute und in der nächsten Woche als zwei Paradebeispiele gibt, wie Stolz in deinem und meinem Leben sich auswirken kann. Auf der einen Seite, und das haben wir heute, eher die negative Seite, wie Stolz zerstören kann, wie bei Edom Stolz wirklich sie als ganzes Volk zerstört hat. Und auf der anderen Seite er uns Israel gibt, die mit Stolz auch nicht so wenig unterwegs waren, aber wo er zeigt, wie Demut etwas ist, was dein und mein Leben hier auf der Erde, aber auch unsere Beziehung zu Gott an dieser Stelle retten kann. Das nächste Woche, Christian hat die nette Variante der Ganzen. Heute wir, ich hoffe, du hast noch ein paar Hirnzellen übrig nach der Nacht von gestern auf heute. Wir stürzen uns in die nicht so einfache Seite, nämlich Stolz und was es zerstören kann. Ich will drei Dinge kurz mit dir heute Morgen anschauen. Ich verspreche, ich halte mich kurz. Aber es geht auf der einen Seite, zeigt uns Gott, wo genau Stolz zum Problem bei dir mit mir wird. Was genau es zerstört. Warum es so eine Gefahr ist, warum Gott das so ernst nimmt. Und am Schluss, ich will wenigstens einen kurzen Ausblick, um uns hier nicht nur mit den ersten beiden Punkten zu lassen, kurzen Ausblick auf das geben, was die Hoffnung für dein und mein Stolz ist. Wie es gut funktionieren kann, stolz in dieser Welt zu sein. Mit der Hinweis, mehr davon. Es wird ein Teil offen sein, das dann nächste Woche mit Christian. Okay, das ist eine Einleitung. Vorher, bevor wir uns in den Hauptteil stürzen, ich möchte noch einmal mit uns beten. Magst du mit mir dazu aufstehen, wenn dir das möglich ist? Vater, du hast uns so viel mitgegeben in der Bibel und so vieles, was ich manchmal gar nicht so schnell beachte, wie ich mich mit manchen Seiten in der Bibel so viel besser auskenne, als mit dem, woran wir uns heute stürzen. Und es ist so gut zu sehen, wenn wir uns da wirklich drauf einlassen, wie viel Gutes du uns auf jeder Seite von deinem Buch mitgegeben hast. Wie es wirklich ein unfehlbares Wort ist. Wie manche Sachen, die erstmal schwierig für uns sind, als großartige Nachrichten für unser Leben entpuppen. Und Vater, gerade bei dem Thema heute, was nicht einfach ist, ich bitte dich, dass du mehr tust, als meine Worte es könnten. Dass du uns wirklich verstehen lässt, was diese Warnung vor Stolz in unserem Leben ist und wie Stolz sich auswirkt, dass wir das vor Augen bekommen, wo wir da vielleicht gerade Gefahr laufen. Und vor allen Dingen, dass wir verstehen können, wie du die Antwort bist. Wie du der Stolz bist, die Demut bist, die unser Leben braucht. Und wie beides in dir eine gute Balance findet. Amen. Setz dich gern. Ich will anfangen mit dem ersten, nämlich wo Stolz genau für Gott zur Gefahr wird. Lies mit mir die ersten drei Verse aus Obadja. Dort lesen wir, dies ist die Offenbarung an Obadja. So spricht Gott, der Herr über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Völkern, sehr verachtet bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du in den Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinunterstoßen? Wenn du Obadja nicht kennst, du merkst, warum es weiße Seiten sind, oder? Das ist etwas, wenn du das am Morgen liest, das ist dann, wo du spätestens irgendwann denkst, dafür habe ich noch nicht die Kraft zur Seite legen. Aber ich finde es spannend. Es gibt hier keine große Einleitung. Leute versuchen rauszufinden, wann genau diese Worte an Edom gesprochen wurden, wer genau dieser Obadja ist. Wir haben ein paar in der Bibel. Die Leute wissen es nicht genau, weil viel wird in diesem Buch nicht gesagt über das Wie und das Wer, sondern Gott geht gleich in die Vollen, geht zu Edom und sagt, wir haben ein Problem miteinander. Und er macht hier sehr deutlich am Ende von Vers 3, unser Problem ist, was hier Hochmut ist, was in anderen Übersetzungen mit Stolz übersetzt wird. Es ist euer Stolz, dass ihr stolz seid. Und ich weiß nicht, was du mit diesen drei Versen, wenn du da jetzt irgendwie was draus ziehen müsstest, ich sag mal, du musst irgendjemandem erklären, was diese drei Verse jetzt für uns bedeuten, was du daraus machen würdest. Aber mir ist wichtig am Anfang, deswegen dieser erste Punkt, kurz deutlich zu machen, was genau jetzt Gottes Problem und welchen Stolz genau er hier anspricht. Weil ich weiß nicht, wie du geprägt bist, aber ich kenne christliche Kreise, aus denen Leute kommen mit dem Gedanken, Stolz an sich gruselig. Wenn irgendjemand sagt, er ist auf etwas stolz, ich weiß nicht, ob du mit solchen Leuten schon mal gesprochen hast, es gibt welche, da kommt dann von der Seite so ein kleines Argument, das hat Gott wirklich toll gemacht. Und nicht, dass das falsch ist, aber du merkst diesen Drall von, nimm dich nicht zu wichtig, sei nicht zu stolz, sondern gib Gott die ganze Ehre. Wenn jemand sagt, und ich hatte das in der Uni dann manchmal, die Arbeit hat gut geklappt, cool, das ist, ja, das hat Gott dir toll geschenkt. Dass der eigene Anteil von dem, was wir vielleicht auch fröhlich sind, dass wir das hingekriegt haben, wo wir uns reingebuttert haben und wo wir danach kommen und sagen, ja, es hat geklappt, wo dann schnell der Verdacht ist, hier fängt Stolz an und das muss sofort kleingedrückt werden. Jeglicher Anflug von Stolz, weil es vielleicht auch eine Gefahr sein kann, weg damit und gib Gott einfach alles, aber wo dann ein gewisser Problem auch kommt, weil die Leute dann das Gefühl haben, aber ich will mich doch freuen. Und dann das Gefühl oder so eine Spannung entsteht zwischen, irgendwie freue ich mich darüber, aber ich darf es irgendwie auch nicht zeigen in christlichen Kreisen, weil das ist doch, wie Gott über Stolz denkt, oder? Sofort kommt Gericht, sofort ist, wie kannst du nur? Und ich will am Anfang, bevor wir dann auch in die Gefahren steigen, kurz deutlich machen, das ist nicht, wie Gott über Stolz denkt. Lass mich dir kurz einen Bibeltext zeigen, weil du sollst es nicht mir glauben, sondern kurz an der Bibel deutlich machen. Prediger 3, 22 sagt, so sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Was Gott hier deutlich macht, ist, du hast von ihm Dinge bekommen, Gaben, Möglichkeiten, Situationen, die du reingeboren wurdest, durch die manche Sachen möglich sind, manche Sachen nicht. Und er sagt, wenn du und ich, wir haben einen freien Willen und eine Möglichkeit, diese Dinge weiterzubringen in dieser Welt, uns anzustrengen. Und wenn wir das tun, und ich sag mal, auf der Arbeit, was gut klappt, du in der Uni oder in der Schule eine gute Arbeit geschrieben hast, mit deiner Familie gerade froh bist, wohin ihr es zusammen als Familie gebracht habt. Gott sagt, dein Teil von dem, wo du dich auch angestrengt hast, freu dich darüber. Sei ein Stück stolz in der Hinsicht, dass du sagst, das hat gut geklappt, da freue ich mich drüber, dass das funktioniert hat, super. Und Gott sagt dir, mach es nicht sofort platt. Das ist nicht der Punkt, wo Gott hier anfängt, mit Edom ein Problem zu kriegen, dass sie sich über irgendetwas in ihrem Leben freuen. Sondern Gott sagt, freu dich über deinen Anteil, aber hier ist, wo Stolz, ich sag mal, wie dieses Gas, in die falschen Bahnen geleitet, zu viel freigelassen, wo es dann zum Problem wird, nämlich wo es hierzu, und ich finde deswegen das Wort ganz gut gewählt, wo es zu Hochmut kommt. Wo Edom anfängt, wegen dem, worauf er zu Recht stolz sein kann, zu denken, dass er mehr ist, als er eigentlich ist. Sich verführen lässt, ein größeres Bild von sich zu kriegen, als eigentlich angemessen ist. Edom schaut hier auf seine Festung, auf das, wo er wohnt. Ich habe euch kurz ein Bild mitgebracht, dass ihr ungefähr, das ist nicht genau das, aber ungefähr wisst, was man sich darunter vorzustellen hat. Er sagt, hier wohnen wir, wer will uns was anhaben? In alten Zeiten war klar, da oben eine Festung einzunehmen, das wird nichts. Und sie sagen, wir sind stolz, das haben wir geschafft. Das hat einiges an Arbeit gekostet, das irgendwie in den Stein zu hauen. Wir haben uns unser Leben gut gemacht, sodass niemand uns etwas kann. Und jetzt kommt das Problem und sie sagen, noch nicht mal Gott. Ihre Fähigkeiten, ihr Besitz, das, was sie geleistet gekriegt haben und der Stolz darauf hat sie so weit gebracht, dass sie anfangen, in ihrem Herzen das zu denken, was wir in Hesekiel so auf den Punkt gebracht lesen. So spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, weil du dein Herz dem Herzen der Gottes gleichstellst. Das ist, wo Stolz zum Problem wird. Nicht, dass du dich anfängst, an manchen Stellen zu freuen über das, was Gott dir gegeben hat und dass das auch gut funktioniert hat, auch deinen Teil an manchen Erfolgen im Leben zu feiern, alles gut. Stolz wird dazu Gefahr, wo wir das nehmen, was Gott uns gegeben hat, was wir daraus gemacht haben und daraus den Schluss ziehen. Und deswegen brauche ich Gott nicht und kann mein eigener Gott sein. Wo wir das Gefühl haben von dem, wie viel ich kann, wie viel ich verstehen kann, wie viel ich denken kann, dass ich sage, darum geht es jetzt in meinem Leben und Gott kann mir ein paar Tipps geben, aber ich bin jetzt Gott in meinem Leben. Wie Edom hier, der sagt, Gott, was willst du mir denn? Schau auf all das, was ich habe. Und dass der Stolz mich so weit bringt, nicht Gott an irgendeiner Stelle auch den Dank zu geben und zu erkennen, aber eigentlich ist das alles nur, weil er mir etwas geschenkt hat und ich habe es weitergetrieben, sondern zu sagen, das ist alles meins. Gott, du findest das in der Bibel auch immer wieder so beschrieben, Gott die Ehre oder den Dank schuldig bleiben und stolz zu sagen, und deswegen bin ich mein eigener Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, ich sag mal, in einer ganz anderen Sphäre diese Verse eigentlich spielen. Vor tausenden von Jahren, Krieg, ein ganzes Volk. An dieser Stelle wird das Ganze ein Stück persönlich für mich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Weil ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie viel du in der Welt rumgekommen bist, ich nicht viel, aber wieder meine Zeit in Südamerika zurückzudenken. Leute mit deutlich weniger, denen das deutlich mehr klar war, dass sie auf andere angewiesen sind. Und dann komme ich nach Deutschland und merke, wie einfach ist es bei all dem, was wir hier an Sicherheit, an Wohlstand, an Frieden haben, zu denken, ich brauche doch eigentlich nichts, oder? Ich weiß nicht, wie du im Alltag unterwegs bist, aber dieser Stolz, er kommt mir fast schon normal vor, zu denken, es geht um mich. Wenn ich darüber nachdenke, worauf es bei meiner Familie ankommt, dass wir gut über die Runden kommen, ich denke erstmal darüber nach, wie viel Geld ich verdienen kann, wie ich es anlegen kann, wie ich es absichern kann. Und je nachdem, wie gut das klappt, ist mein Sicherheitslevel. Guck, welche Krankenversicherung ich haben kann. All diese Dinge, wie viel ich leisten kann, sagt, wie viel ich wert bin und wie viel andere das mir auch zugestehen, sagt, wie gut ich mich über mich fühle. Warum? Weil am Schluss ich dem Gedanken hinterherlaufe. Eigentlich geht es um mich, meine Gedanken, meine Gefühle, das, was ich leisten kann. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber so normal es mir vorkommt. Gott sagt dir, stopp, stopp, stopp. Diese ganzen Gedanken, so normal es dir vorkommt, an diesem Punkt, wo du denkst, auf mich kommt es an, wo du und ich uns diese Festungen im Felsen bauen und sagen, jetzt bin ich Gott und Gott, du kannst mir mal ein paar Tipps geben, kannst mir helfen an einer oder anderen Stelle, aber sonst halt dich raus, ich bin auf dem Thron von meinem Leben. Er sagt, hier kriegen wir ein Problem. Hier wird es gefährlich. Hier ist Stolz eine Gefahr für dein und mein Leben. Warum? Lies mit mir weiter. Zum einen sagt er in Vers 4, und das ist jetzt, was ist genau bei uns zerstört, sagt er, wenn du aber auch dein Nest in der Höhe baust, wie der Adler, und es zwischen den Sternen anlegst, so würde ich dich doch von dort hinunterstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe zu dir kämen, nächtliche Räuber, wie bist du untergegangen? Würden sie nicht nur so viel stehlen, bis sie genug haben? Wenn Winzer zu dir kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Wie ist aber Esau durchsucht? Wie sind seine verborgenen Schätze ausfindig gemacht worden? Alle deine Bundesgenossen haben dich an die Grenzen zurückgeschickt. Getäuscht, überwältigt haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest, die dein Brot aßen, haben dir Schlingen gelegt. Es ist keine Einsicht in ihm. Werde ich, spricht der Herr, an jenem Tag nicht die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus und deine Helden Teman sollen den Mut verlieren, damit jedermann ausgerottet wird bei dem Gemetzel auf dem Gebirge Esaus. Gott deutet hier auf das Erste hin, warum dieser Stolz, dass ich selbst Gott in meinem Leben bin und eben Gott nicht, warum es zum Problem für dich und mich wird. Und er sagt hier neben dem, wozu wir gleich kommen, dass es dein und mein Leben zerstört. Er sagt das, was es viel grundlegender, viel größer in unserem Leben zerstört. Es ist, dass es ein Keil treibt zwischen dich, mich und diesen Gott. Was, finde ich, hier in diesen Versen sehr deutlich wird, ist, Edom durch seine Entscheidung, stolzfreien Raum zu lassen, sich selbst zum Gott zu machen, Gott sagt, jetzt kriegen wir ein Problem. Edom ist hier zum Feind Gottes geworden. Gott sagt hier Edom, du kannst dich gerne auflehnen, du kannst dich hier groß machen, aber du kannst dich selbst auf den Thron der Welt setzen wollen, von deiner Welt und der Welt insgesamt. Allen sagen, ihr könnt mich hier nicht runterkriegen, aber pass auf diesem Thron sitzt schon einer. Dieser Thron ist nicht leer und der auf diesem Thron sitzt, wird ihn nicht abgeben, einfach nur, weil du jetzt da drauf sitzen willst. Sondern Gott macht dir deutlich, wer sich auf meinen Thron setzen will, kriegt es mit mir zu tun. Wer sich selbst als Gott sehen will, wird von Gott zur Rechenschaft gezogen und, wie er hier sagt, am Ende bestraft. Und wir kommen jetzt in eine gruselige Ecke vom Christsein, oder? Weil wir haben, deswegen sind die Seiten so weiß, wir haben gerne einen liebevollen, einen vergebenen und einen gütigen Gott. Deswegen, Neues Testament, ich hatte diese Woche jemanden, der gesagt hat, du, kann das sein, dass Gott irgendwie im Alten Testament nicht so einen guten Tag hatte und irgendwie im Neuen das dann besser wurde? Ich habe das Gefühl, im Neuen bin ich viel lieber, weil es ist ein viel netterer Gott. Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Das ist manchmal, wie uns das vorkommen kann, weil wir jetzt nicht zusammenkriegen, wie passt das, ein liebevoller Gott, der jetzt so auf seinen Thron und seine Herrschaft besteht, oder? Genau an dieser Stelle, ich will jetzt noch das Zweite mit dir anschauen, weil was Gott merkt, Stolz in unserem Leben, diese Entscheidung, Gott sein zu wollen, in unserem Leben zerstört, weil ich glaube, zusammen macht es jetzt Sinn, warum Gott so sehr auf seine Herrschaft beruht und auch die bestraft, die diese Herrschaft in ihrem Leben und auch in dieser Welt angreifen wollen. Lies mit mir Vers 10. Wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden. An jedem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut weggeführt und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils, und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Unterganges und nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks und auch nicht dich weiden an seinem Unheil, an seinem Schicksalstag, noch deine Hand ausstrecken nach seinem Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Du sollst dich auch nicht beim Scheideweg aufstellen, um seine Flüchtlinge niederzumachen und sollst seine Entkommenen nicht ausliefern am Tag der Drangsal. Nur kurz, aus anderen Texten wissen wir, dass, was hier beschrieben steht, Edom alles schon getan hat. Israel wurde angegriffen und wo eigentlich das Brudervolk jetzt derjenige gewesen wäre, der Israel zur Hilfe kommt, die sie verteidigen, wo sie auch von Gott wissen, das ist sein Volk, wenn es angegriffen wird, unser Teil ist jetzt an Israels Seite zu stehen und sie zu verteidigen. Edom war so sauer auf Israel, seit dieses Esau und Jakob, dieses Hickhack ist weitergegangen, sie haben die Feinde unterstützt, um Israel platt zu machen. Haben tatsächlich an manchen Stellen die Flüchtlinge sogar noch niedergemetzelt, waren gruselig unterwegs und Gott sagt, hier ist der Grund, warum ich meine Herrschaft in eurem Leben und in dieser Welt nicht aufgeben werde, weil dieses Chaos ist, was rauskommt, wenn Menschen denken, selbst Gott zu sein. Das ist, was passiert mit deinem und meinem Leben, wenn wir dem Gedanken Raum geben und dem irgendwann nachgehen, dass du und ich selbst mit unseren Gefühlen und unserem Verstand Gott in unserem Leben und in dieser Welt sein sollten. Es wird unseren Charakter zerstören. Es wird unsere Entscheidungen in gruselige Dinge ziehen. Und es wird am Schluss in unseren Beziehungen für andere Menschen in einem einzigen Chaos enden. Gott macht hier deutlich, ja, du und ich können uns auf den Thron von unserem Leben setzen, aber du und ich machen unglaublich schlechte Götter für unser Leben aus. Der Gedanke von Gott war eigentlich, er herrscht, nicht weil er herrschen will, nicht weil er das braucht und alle sollen ihn anhimmeln und er will der Oberste, das machen wir aus Herrschaft schnell, weil wir das von uns kennen, er will der König im ganzen Universum sein, weil ihm das was gibt, überhaupt nicht. Von Anfang an merkst du, er herrscht, um das Gute, was er ist, mit anderen zu teilen. Er schafft diese Welt ganz am Anfang von Adam und Eva. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Er erschafft alles gut für Menschen. Er regiert, damit es anderen gut geht. Und es ist diese eine Entscheidung, die damals Adam und Eva treffen. Ich weiß nicht, ob du das im Ohr hast, was die Schlange ihnen anbietet, damit sie von diesem einen Baum essen, von dem Gott gesagt hat, esst nicht. Das Versprechen war, ihr werdet wie Gott sein. Der Kern von jeder Sünde, der Kern von allem, was unser Leben zerstören kann, ist es immer zurückzuführen auf dieser Gedanke, diese Entscheidung zu sagen, ich will nicht unter Gott sein, ich will nicht Gottes Kind sein, ich will mit ihm auf einer Ebene oder im besten Fall, sondern über ihm sein. Ich will regieren. Und Gott sagt, hier ist, wo dieser Wunsch endet und deswegen werde ich es nicht zulassen. Ich liebe diese Menschen, ich liebe diese Welt zu sehr, als dass ich irgendjemanden auf den Thron in dieser Welt lasse, diesen Versuch ungestraft lasse, diese Welt im Chaos versinken zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, die letzten zwei Tage, finde ich, geben Gott hier recht. Was wir im Nahen Osten sehen, das kommt dabei raus, wenn Leute denken, ich habe recht, meine Wahrheit ist richtig, meine Gefühle haben recht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne das im Persönlichen, ich habe halt nicht die Mittel von diesen Leuten, aber ich will nicht sagen, dass ich besser wäre, grundauf. Ich weiß in meiner Beziehung, wie gruselig ich entscheide, wenn ich denke, jetzt geht's doch mal um meine Wünsche, meine Gefühle. Wie schnell ich in der Erziehung bei Kindern ungnädig werde, weil ich denke, jetzt reicht es mir und jetzt habe ich mal das Recht, auf den Tisch zu hauen. Verstehst du? Seitensprünge, fehlendes Selbstvertrauen, falsches Selbstbild, das Lechzen nach Ansehen bei Leuten. All diese Dinge kommen, weil wir auf unserem Thron sitzen, aber wir merken, dieser Gott, der da auf dem Thron sitzt, wir müssen ihn dienen, wir müssen ihn füttern. Und wir in dieser Tretmühle plötzlich sind, zu sagen, ich muss mein Ansehen füttern mit meiner Leistung, mit meinem Aussehen. Ich muss meiner Herrschaft dienen, indem ich andere runterdrücke, wie Edom hier, mich um das ein bisschen hämisch freue, wenn andere auch verlieren. all das, was wir aber eigentlich tief in uns wissen, was falsch ist. Wir machen es trotzdem. Warum? Weil wir uns auf dem Thron haben und merken, dieser Gott möchte gefüttert werden. Mein Ego möchte gefüttert werden. Meine Bedürfnisse wollen gefüttert werden. Und Gott sagt, der Gedanke war aber eigentlich ein ganz anderer. Ich auf dem Thron, nicht als jemand, der gefüttert werden muss, sondern der dich versorgt mit dem, was du brauchst. Der Gedanke war, Gott schafft dich wunderbar, sagt es dir jeden Tag, wenn du willst, in diesem Wort und sagt, egal was andere von dir denken, ich bin der Größte im Universum und ich liebe dich. Lass es gut sein. Dass wir auf die Arbeit gehen und wissen, egal wie gut ich da heute performe, es wird okay sein. Gott ist mit mir. Was gut für mich ist, wird passieren. Der Rest werde ich auch überleben. Warum? Weil Gott gut ist. In Beziehungen, da wo ich denke, diese Beziehung erfüllt mich nicht mehr genug, wo dann Seitensprünge bei rauskommen oder die Beziehung einfach platt gemacht wird oder offen gemacht wird, was auch immer. Treue ist möglich, wenn wir wissen, Gott ist derjenige, um den es geht. Ich mache nicht nur ein Versprechen zum anderen, nicht nur, weil es meine Bedürfnisse sind, sondern auch, um ihn zu ehren. Und vor allen Dingen meine Bedürfnisse kriege ich zuerst bei ihm gestellt. Ich könnte 5 neue Partner haben, ich würde wieder an dieselbe Stelle kommen. Verstehst du? All diese Dinge, wo wir merken, es ist nicht gut in unserer Gesellschaft, aber die wir einfach nicht lassen können, sie kommen auf diesen Punkt zurück, seit Adam und Eva, ich will Gott sein. Und Gott sagt, das zerstört deinen Charakter, es zerstört deine Seele, es zerstört dein Leben. Und deswegen lass mich an diesem Punkt. Problem ist aber, wie wir es eben gehört haben, diese Entscheidung, die jeder von uns an irgendeinem Punkt trifft, selbst Gott sein zu wollen, sie hat diese Beziehung zu Gott jetzt, die einzige Hoffnung, die wir hätten an dieser Stelle, um Stolz irgendwie in gute Bahnen zu leiten, sie hat sie zerstört. Und deswegen, das, was ich dir als Hoffnung heute für unseren Stolz am Ende mitgeben kann, ist Vers 15. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Hört sich erstmal nicht so hoffnungsvoll an. 2 Dinge, die für mich aber eine Hoffnung sind, an dieser Stelle wegzukommen von meinem Gedanken, selbst Gott sein zu wollen. Wie gesagt, wie das praktisch geht, wir hören es nächste Woche. Mir geht es erstmal um den Gedanken, will ich das überhaupt? Und hier sind 2 Dinge für mich, die mir wenigstens die Entscheidung leichter machen, zu sagen, ich möchte Gott über meinem Leben haben und daran zu arbeiten, dass ich es immer weniger bin. Der eine ist, dass Gott hier auf diesen Tag des Herrn hinweist, auf einen Tag, wo diese Welt zum Ende kommen wird und wo er einmal Gericht halten wird. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die größte Herausforderung ist zu sehen, wie falscher Stolz in dieser Welt manchmal wirklich gut durchkommt. Ich weiß nicht, ob du es auf der Arbeit kennst oder bei Freunden, wo man manchmal auf Leute sieht, die mit Gott nichts zu tun haben und denkt, die haben es so viel leichter. Die haben an manchen Stellen so viel mehr Spaß, die haben halt keine Gesetze oder Gebote oder einen Gott, auf den sie achten müssen. Die können einfach machen, was sie wollen und an vielen Stellen, die haben so viel mehr Freude am Leben. Die kommen da so viel leichter durch auf der Arbeit, sich selbst einfach ein bisschen besser zu machen, als man eigentlich wäre. Das gehört doch schon dazu, das muss man doch machen, weil die kommen hoch in der Leiter, das funktioniert in unserer Welt. Und Gott sagt, ja, aber diese Welt wird einmal vorbeigehen. Dein und mein Leben hier ist wie ein Schnipsen in der Geschichte. Und danach kommt eine Ewigkeit. Und er sagt hier auf der einen Seite, warum es sich lohnt oder warum du und ich uns entscheiden sollten für diesen Gott. Am Schluss, was wir tun, wird auf unseren Kopf fallen. Gott wird am Schluss, auch wenn ich hier sofort wie bei Edom, wenn er manchmal Sachen noch laufen lässt, es wird einen Punkt geben, wo Gericht kommt, wo die Karten auf den Tisch gelegt werden, wo er sagt, es wird sich lohnen, diesen Gott als deinen König zu haben. Und nicht dich von kurzfristigen Sachen wegziehen zu lassen und zu sagen, ich mach's doch mit mir als Gott. Es wird einmal Gerechtigkeit geben. Und ja, das ist jetzt nicht einfach. Ich will das nicht unter den Teppich schieben hier. Aber Gott sagt auf der einen Seite, es lohnt sich mir treu zu bleiben. Allein schon wegen diesem Tag. Wenn du das Größte gewinnen willst, was in dieser Welt zu gewinnen ist, bleib dran, weil Ewigkeit bei Gott, egal was du, auf was du jetzt schaust und denkst, ah, das will ich, das wird es bei Weitem in den Schatten stellen. Und das, wenn du dich fragst, okay, wie soll das jetzt praktisch klappen? Er nennt hier nicht direkt, aber der Gedanke, der im Hintergrund steht, ist, Jesus kommt ein zweites Mal und er war schon einmal da. Und wenn du an dieser Stelle sagst, ich weiß, wovon Gott hier redet, dass ich mein eigener Gott sein will. Ich weiß von den Auswirkungen, die das an manchen Stellen auch hat, aber ich komme da nicht raus. Was kann ich tun, um an dieser Stelle rauszukommen? Es hat mit diesem ersten Kommen von Jesus zu tun. Nämlich, wo er nicht kommt, um Gericht zu halten, sondern wo er kommt, um uns einen zweiten Weg für diesen Tag des Herrn zu geben. Nämlich, dass nicht all das, was du und ich getan haben, auf unseren Kopf zurückfällt, sondern auf seinen. Jesus stirbt am Kreuz, um dir die Chance zu geben, da wo wir eigentlich uns zu Feinden Gottes gemacht haben, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Zu sagen, gib mir all diese Momente, wo du entschieden hast, ich will Gott sein und Gott, bleib aus meinem Leben raus, wirf sie auf mich, das, was die Bibel Sünde nennt, lass mich dafür bezahlen, was du eigentlich am Ende bezahlen hättest müssen, nämlich diese Trennung von Gott, Trennung von all dem, was gut ist. Und er sagt, nimm du mein Leben im Tausch und eine zweite Chance, mit diesem Gott wieder unterwegs zu sein. Wieder diesen Gott über dein Leben zu setzen, der deinem Leben hier schon unglaublich gut tut, an so vielen Stellen vor diesem Chaos bewahren kann und darüber hinaus dir ein Leben verspricht, wie er es sich eigentlich für dich gedacht hat, wie wir einen kurzen Ansatz schon im Paradies gesehen haben und wie es in Ewigkeit einmal mit Gott perfekt sein wird. Wo wir das erleben werden, wonach sich unser Herz jetzt sehnt, wo wir versucht sind, diesen stolzen Weg zu gehen, um es jetzt schon irgendwie befriedigen zu können, auch wenn es langfristig nicht klappt. Er sagt, bleib dran und dort ist der Preis, nach dem du dich eigentlich sehnst. Aber der einzige Weg, diesen Preis zu kriegen, ist, Jesus anzunehmen. Und hier, und ich ende an dieser Stelle, ihr könnt in den Hauskreisen weiter über die praktischen Implikationen nachdenken, sonst wird sie euch Christian nächste Woche sagen, aber hier einen Weg zu beginnen, in einer gesunden Mischung zwischen Stolz über das, wie Gott dich geschaffen hat, und Demut, dass er weiter Gott ist. Der Anfang ist in dieser Entscheidung für Jesus. Und was danach weitergeht, das nächste Woche. Soweit.